Hallo und herzlich willkommen hier beim Spirit Business Podcast. Mein Name ist Desiree Benke, ich bin die Host und Coach von dieser Show und heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen mega inspirierenden Gast, freue dich auf ganz, ganz wundervolle Energie und mega Input und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen. Ich habe hier die liebe Astrid Föhringer bei mir. Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, Desiree.
So cool. Ich habe die Astrid kennengelernt aus meiner Heimatstadt Ebersbach an der Vils. Und damals sind wir von der Schule aus Runden gelaufen im Stadion und haben Geldspenden gesammelt für ihr Projekt. Und deswegen möchte ich, dass wir hier heute mal darüber sprechen, denn es ist eine außergewöhnliche Geschichte und ein absolutes Herzensprojekt. Und ja, Astrid, ich gebe dir die Bühne. Stell dich mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ich heiße Astrid Föhringer und bin vor über 30 Jahren mal nach Nepal gewandert, ja, oder wollte nach Nepal zum Wandern. Und so fing das eigentlich alles an. Aber erst zu meiner Person, also ich bin Astrid Föhringer hier in Ebersbach. Daher kennen wir uns ja auch, ja. Und ja, habe nichts Besonderes gemacht, habe gearbeitet und habe Kinder, Enkelkinder, alles in Ordnung und wollte dann schon in einem etwas höheren Alter meine große Reise machen. Und diese Reise führte mich eben nach Nepal. Und ich wollte da auch nie wieder hin, das war einmal. Aber mein einmaliger Aufenthalt dort hat natürlich mein ganzes Leben verändert. Das ist natürlich schon was Tolles gewesen. Schon über 30 Jahre her, ja.
Wie alt warst du, als du... Also
ja, da war ich also schon, war ich noch nicht in Rente, aber ich war schon über 40, ja. Und ja, und bin dann da zum Wandern hin. Und zwar hatte, das war, kam so, ich hatte in der Brigitte gelesen, damals lasen ja noch alle Brigitte, da habe ich gelesen, dass man also, zwei Frauen sind nach Nepal gegangen, ganz alleine, ja. Das war also eine Riesensache wohl für die und auch für viele andere. Und genau diesem Plan, den die hatten, bin ich gefolgt, der da beschrieben wurde in der Brigitte. Ja, ich habe mir auch dann dasselbe Hotel gemietet, Hotel Vajrayana hieß das, und es unterhalb vom Swayambhuna, dem ganz berühmten Tempel in Nepal, in Kathmandu. Und ganz genauso habe ich das gemacht und habe also den Flug gebucht und habe natürlich geguckt, dass es alles recht günstig war und habe dann damals noch per Fax mich mit einem Guide da ja, zusammengefunden, weil du kannst das ja nicht alleine machen. Und das ging auch alles ganz gut. Ich wurde abgeholt vom Flughafen und dann in das Hotel und dann auch auf meine Wanderung mitgenommen. So fing das mal an.
Ja, wow.
Ja.
Wie hat
Es war also richtig ganz, ich wusste gar nichts von Nepal. Ich hatte mir also einen Reiseführer gekauft, so einen kleinen, und dann noch so ein kleines Polyglottbuch, so einen, auch so einen kleinen Führer, den man immer in der Bauchtasche mit sich tragen konnte. Und da standen eben zwei Agenturen drin, und in der einen Agentur, da hatte ich mich dann gemeldet. Wie gesagt, damals gab es ja noch das nicht mit dem Internet. War alles ein bisschen langwierig und hat gedauert, aber es hat alles irgendwie geklappt. Und dann bin ich mit der Never Come Back Airline, Biman Bangladesch, weil das natürlich nicht viel gekostet hat, darüber geflogen. Und da habe ich dann, bin ich ins Annapurna-Gebiet und haben wir eine wunderschöne Wanderung gemacht mit dem Guide, der damals, ich war seine erste Klientin, er war ganz jung, 18 Jahre, war ein Kopf kleiner als ich, ja, hört ja nicht viel dazu, aber jedenfalls, ja, und heute ist es immer noch ein Freund von mir, Familie, drei Kinder, eine große Agentur, hat richtig viel Geld verdient inzwischen, aber es ist immer noch mein Dandy, der mich damals durch dieses Annapurna-Gebiet geführt hat. Ja, das war toll, eine tolle Sache war das, ja.
Wow. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du damals gesagt hast, du gehst jetzt nach Nepal?
Also sie haben alle ganz eigenartig reagiert. Ja, reagiert. Sie haben das irgendwie nicht glauben können. Also sonst ist man ja nach Italien gefahren oder ich bin nach Norddeutschland gefahren oder was man so gemacht hat. Und dann mit einmal sowas, ja. Aber mein Mann hat gesagt, es ist in Ordnung, wenn du das machen willst. Ich mach's nicht, hat er gesagt. Aber wenn du, mach doch. Und so ist es dann gekommen. Und dann wollte ich mir aus Nepal, damals waren diese Nepal-Teppiche ganz große Mode hier, ja. Und dann wollte ich mir aus Nepal einen Teppich mitbringen. Ich habe gedacht, das ist ja ganz was Tolles. Wenn ich schon in Nepal bin, bringe ich doch von da mit. Und dann habe ich mir so kleine Teppichfabriken ausgesucht. Da gab es einige, nicht viele, aber einige, wo Tibeter sich niedergelassen haben, in dem Viertel Bauder heißt das. Und aber ich hab nichts gefunden, was mir gefallen hat. Das war alles so sehr modern, so. Also hat mir nicht, wollte irgendwie was ein bisschen Traditionelles. Und dann habe ich einen Jungen auf der Straße gefragt, in der Nähe von der Stupa, kennst du irgendwo eine kleine Teppichfabrik hier? Ich suche etwas, was ich mit nach Hause nehmen kann. Ja, my sister, hat er dann gerufen. Come with me. Und dann sind wir da gegangen, ein paar Schritte, und dann war so ein großes Tor, das hat er aufgemacht, und da war so eine lange Wiese dahinter, da hinten stand so ein kleines Haus, und auf dieser Wiese lagen einige Teppiche, die wurden gerade getrimmt von den Arbeitern. Da saßen ein paar Frauen drauf und trimmten den Teppich oder die Teppiche, die da fertig gemacht waren. Und da stand eine ganz junge Frau, junges Mädchen. Und dieses junge Mädchen ist now, jetzt also unsere Dolma, die alles macht für uns in Nepal, die die ganzen Projekte betreut und leitet. Die Teppichfabrik ist inzwischen groß geworden. Das waren erste Anfänge damals von denen. Ja, und da habe ich mir also den einen Teppich ausgesucht bei ihr und habe den in einen Seesack gepackt. Und wir haben dann hin und her gehandelt. Und ich hatte so große goldene Ohrringe um. War nichts wert, aber so einfache Ohrringe, und die gefielen ihr so. Und da hat sie gesagt, du kriegst den Teppich etwas billiger, wenn du mir deine Ohrringe gibst. Und so ging das dann auch. Teppich gegen Ohrringe und dann noch Restgeld. Und dann habe ich den mit nach Hause genommen, und wir haben dann Adressen ausgetauscht und haben uns immer geschrieben. Und das Ende vom Lied war dann so, dass ich 2 Jahre später wieder nach Nepal gekommen bin. So fing das an.
Aber du hast ja eigentlich gesagt, du wolltest nicht mehr hin. Wie kommt das?
Nein, ich wollte nicht mehr hin. Ich wollte das eine Mal. Die Welt ist groß, man kann ja auch noch andere Länder besuchen, ja. Und durch dieses Schreiben aber und durch die, ja, und sie hat dann erzählt, dass die Fabrik größer würde und es sind so viele Arbeiter da mit kleinen Kindern. Und dann habe ich gedacht, ich gehe doch noch mal hin und gucke mir das an und bin dann schon mit meinem ersten Seesack voll Luftballons und Milka-Schokolade. Das hatte mir ein Tenniskollege damals, der war der Gebietsvertreter von Milka, hat er mir das, Jakobskaffee damals, hat mir das also gespendet, und dann habe ich das mitgenommen. Früher wurde ja, gab es ja noch keine Einschränkung, was du mitnimmst. Da konntest du ja, was weiß ich, wie viele Kilos mitnehmen. Und so fing das tatsächlich
Wow. Und
an.
dann, also jetzt, mach mal kurz einen Vorsprung. Was steht jetzt alles da? Du hast gesagt, es sind mehrere Projekte.
Ganz
Welche
viele.
Projekte gibt es alles?
Also insgesamt, wir haben es durchgezählt, insgesamt haben wir 29 Projekte gehabt im Laufe der Jahrzehnte, jetzt kann man sagen. Und jetzt haben wir natürlich Riesenprojekte. Ja. Im Moment haben wir das letzte Projekt, was wir jetzt gerade seit 2 Jahren angegangen sind, ist eine Streuobstwiese im Solukhumbu-Gebiet, das ist das Vorgebiet vom Everest, ja, 2500 Meter hoch. Und da haben wir eine alte Apfelwiese gepachtet für 10 Jahre. Und auf dieser stehen 850 Bäume. Und die haben wir gepflegt, haben welche natürlich auch zu Feuerholz gemacht, mehrere Bäume. Also 800 Bäume sind aber da, alles nummeriert. Und sind also gepflegt und beschnitten. Ich habe einen Schnittkurs gemacht, brauchte ich aber gar nicht. Die können das da drüben auch wunderbar. Und die Erde ist natürlich um die Bäume herum gelockert worden. Und jetzt haben wir die zweite Ernte schon von diesen 800 alten Bäumen. Und die wird wunderbar, diese Ernte. Und dazu haben wir inzwischen schon über 1000 neue Bäume gepflanzt. Es sollen 3000 Bäume insgesamt werden.
Wow.
Und diese Obstschwemme, die dann auf uns zukommt, dient dazu, dass wir für unsere Kindergärten und unsere Schulkinder, die wir unterstützen seit vielen Jahren in verschiedener Art und Weise, das gesunde Frühstück machen können. Was wir jetzt schon machen, aber das Obst kaufen wir. Und letztes Jahr haben wir schon das erste Mal mit den alten Äpfeln, wollten wir da punkten, aber sie wollten die Äpfel nicht essen, weil sie nicht schön aussahen. Ja, Pink Lady sind sie gewöhnt. Und dann habe ich Apfelmus gekocht. Wir haben also riesige Töpfe Apfelmus gekocht. Und dann wollten sie das auch nicht essen. Babyfood sei das. Und dann haben wir aber das ein bisschen verfeinert mit einem Klecks süßen Joghurt. Und dann haben sie es gegessen und waren begeistert von diesem Apfelmus. Also sind die Äpfel auch verwendet worden. Und
Also
dieses
sind
Jahr
die
werden es
Kinder
auch
ähnlich
schöne.
wie hier, wenn du
Ja,
hier was
natürlich,
machst?
natürlich. Ja, klar. Ja.
Cool. Und du hast gerade gesagt, ihr habt das gemacht, das heißt, du fliegst auch öfters mal hin.
Ich fliege zweimal im Jahr hin, ja. Immer im Frühjahr und im Herbst. Jetzt am 6. Oktober gehe ich wieder hin. Ja. Das
Ja.
ist auch wichtig. Also wenn man nur mal einmal geht und denkt, da kann man die Welt einreißen oder man kann da irgendwas verändern, das geht. Du musst wirklich vor Ort sein, du musst einfach in die Dinge reinriechen und du musst gerade mit meiner Partnerin, der Dolmer, die das alles leitet und nochmal jemand, das ein anderes Projekt leitet, musst du zusammen dahin gehen, musst auch wirklich wissen oder die müssen wissen, sie kommt. Und wir müssen unsere Vorstellungen, die wir entwickelt haben, umgesetzt haben oder wenigstens dabei sein. Das wissen sie inzwischen. Und so geht das ganz gut. Und darum geht dann auch, sagen wir mal, wenig an mir vorbei. Das ist dann schon ein Vorteil. Ich bin immer so 4 bis 6 Wochen da. Und sonst haben wir also jeden Tag jetzt durch die moderne Kommunikation, haben wir jeden Tag natürlich Telefon. Über WhatsApp telefonieren wir jeden Tag und dann ist das auch für mich so, als wenn ich immer dabei bin. Ich kann mir alles vorstellen. Ich kenne da jeden Nagel, kann man sagen. Ja? Ich kenne jede Ecke, ich kenne jede Kiste, wo die steht, so in meinen Projekten oder in den Projekten, die wir bearbeiten. Und
Ja.
das ist natürlich schon was, ja. Aber das ist eben viel Zeit und mache ich aber auch gerne. Also mir würde auch was fehlen, wenn ich nicht mehr rüberfliegen kann eines Tages. Aber so wird es mal kommen. Aber im Moment freue ich mich schon wieder. Am 6. Oktober geht es wieder los, ja.
Voll schön. Wie wird
Ja.
es denn angenommen? Also einmal finde ich es erstaunlich, ihr habt Projekte überall verteilt.
Ja.
Also Nepal ist ja schon. Klar, nicht so ein Riesenland wie Deutschland jetzt, aber
Ja,
es ist
nein, nein. Nepal
trotzdem,
ist ein kleines Land. Nepal
trotzdem.
ist ja dieser
Ja.
Sandwich, ne? Dieses Land zwischen Indien und China. Und Nepal ist ungefähr 1000 Kilometer lang und 260 Kilometer breit. Es ist wie so eine Bohne, nicht? Kann man das so ungefähr sich vorstellen. Und da gibt es eben diese verschiedenen Klimazonen und da gibt es eben den Himalaya und da gibt es die Ebene, da gibt es das subtropische Gebiet, da gibt es also wahnsinnig viel in dem Land. Und da haben wir eben ja, verschiedene Projekte. Wir haben das Projekt im Osten, im Everest-Gebiet, jetzt das neueste Projekt, eben diese Apfelwiesen. Und wir haben im Kathmandu-Tal selber natürlich auch viele Projekte gestartet am Anfang. Das fing also an im Jahr 2000. Da habe ich ja hier so viel, habe ich das einfach bekannt ge gemacht, diese Hilfe, die ich da leisten möchte in Nepal und habe dann den Verein gegründet. Also bei dieser ersten Veranstaltung in unserem Tennisverein in Schlierbach, da habe ich gedacht, da kommen vielleicht 30 Leute, die interessiert das, was ich da mache. Aber es kamen über 100 Leute und 6.000 Mark damals Spenden habe ich zusammenbekommen und habe den Verein dann gegründet, also wie ordentlich wie das sein muss, ja, an diesem Abend, das war der 8. September 2000, und bin dann mit diesen 6.000 Mark bin ich rübergeflogen und wir haben den ersten Kindergarten eingerichtet. So fing das alles an. Für die Arbeiterkinder von Dolmers Teppichfabrik, für Teppichknüpferkinder, die wirklich keine Schule, kein Kindergarten, das gab es damals gar nicht, kannten. Ja. Und heute hat sich das alles verändert, ja, natürlich.
Und jetzt heute, also klar, die Zeit ist fortgeschritten, das ist jetzt schon einige Jahre her. Tragen die Projekte sich selber? Wie läuft das? Weil gerade hier aus der westlichen Welt, da denkt man manchmal, ja, gut, man hilft jetzt anderen, aber es gibt ja Hilfe zur Selbsthilfe und es gibt halt einfach dauerhaft Spendenprojekte. Wie ist
Das
es denn?
ist alles Hilfe zur Selbsthilfe. Die ganzen Projekte, die wir angefangen haben, tragen sich selber. Sind vom Staat übernommen worden. Die Schulen, die ich gebaut habe inzwischen, da hat sich ja ganz vieles getan inzwischen. Die sind alle sehr gerne vom Staat übernommen worden. Unsere große Schule im Nordwesten gelegen Nepals, oben über 3000 Meter Höhe, also an der Grenze zu Tibet und Ladakh, das ist eine der besten Schulen Nepals, die ist ausgezeichnet worden. Staatliche Schule, die Lehrer werden inzwischen vom Staat bezahlt, ja, und das ist die Schule dort oben, wo ihr für gelaufen seid damals, ja. Die ist damals 2006, war ich das erste Mal dort oben in der Gegend und habe mir das angeguckt und da gab es gar nichts, da gab es keine einzige Schule in Funktion. Es gab das war durch den Bürgerkrieg, der dort tobte. Die Maoisten haben sich da oben eingenistet. Gab es das nicht mehr. Es war alles zerstört. Und da habe ich angefangen, ein Hostel zu bauen mit dem Geld von euch, was ihr erlaufen habt. 22.000 Euro waren es dann ja schon. Ja, habt ihr erlaufen. Die 7 Schulen in Ebersbach. Und da konnte ich auch richtig, ja, da was auf die Beine stellen. Und das war eben dieses Hostel, wo aus 18 umliegenden Dörfern Kinder in dieses Hostel gebracht werden konnten. Und da gab es so ein kleines altes Gebäude, das haben wir zur Schule umfunktioniert und da haben sie Unterricht bekommen. Wir haben das eingerichtet mit Stühlen und Schultischen, landesüblich. Und da haben sie dann Unterricht bekommen und dann waren das die ersten 47 Kinder, die 2007 dort in dem Hostel wohnten und in die Schule gegangen sind. Und dann sind es natürlich immer mehr Kinder geworden. Die Eltern wollten natürlich dann ihre Kinder alle in die Schule bringen. Und dann haben wir immer weiter angebaut. Immer wieder, wenn ich Geld hatte, haben wir wieder ein Stück an diesem Hostel angebaut. Und jetzt ist das ein Riesenschulzentrum. Aber jetzt wird es natürlich vom Staat unterstützt. Der gibt alles für diese Schule. Das sind mehrere Gebäude. Das ist ein großes Hostel für Mädchen und ein großes Hostel für Jungs. Gehen ungefähr immer zwischen 250 und 400 Kinder, je nachdem, gehen da in die Schule. Und jetzt habe ich ja mal Nepalabend, nicht bald, und da haben wir ein kleines Video von oben bekommen, also von Humla. Da sieht man mal einen Tag in der Schule da oben. Und das ist ganz interessant. Da sieht man diese große Anlage, man sieht, wie die Kinder da morgens aufstehen, waschen, machen ihr Morgengymnastik, singen ihre Nationalhymne und gehen dann in den Unterricht. Und ja, das sieht man alles. Und da bin ich auch ganz, ganz stolz drauf. Also, weil das so geklappt hat und so funktioniert hat, wie ich mir das tatsächlich mal vorgestellt habe. Und jeder hat mitgezogen. Ja. Das ist schon eine tolle Sache.
Das ist so schön. Also, wenn man in Ebersbach wohnt, kennt man das Nepal-Projekt. Das hast du auf jeden Fall geschafft und ich finde das so faszinierend. Ich arbeite ja sehr viel mit Frauen, die auch irgendwie eine große Berufung haben, die so einen Ruf hören und sagen, okay, ich soll was machen in der Welt. Würdest du dann noch jemand mitgeben, der sagt, hey, da ist ein großes Projekt, was gemacht werden soll, aber es sind Ängste da? Wie bist du damit umgegangen? Hattest du sowas überhaupt? Oder war das für dich
Nee.
ganz klar? Natürlich mache ich, komm, ich baue
Ja,
eine Schule.
natürlich. Ja, ganz genau. So war das, Desiree. Ich habe mir überhaupt gar nicht gedacht, dass es nicht gehen würde. Ja. Komisch, ja. Ist eigenartig. Also es war ja erst dieser kleine Kindergarten, als ich da diese 6.000 Mark bekommen habe. Da haben wir da auch die Schulmöbel und das alles. Und das waren dann nachher 50 Kinder im Kindergarten. Wahnsinnig viel ist das natürlich. Und als die dann ihre ersten Jahre dann im Kindergarten verbracht haben, mussten sie ja in die Schule. Und das war damals gar nicht üblich, dass gerade diese einfachen Leute, die aus den Bergen kamen, als Teppichknüpfer dort dann ihr Dasein mehr oder weniger gefristet haben, dass die ihre Kinder in die Schule schicken. Es gab keine Schulpflicht, die es heute natürlich gibt dort, ja. Aber die wird auch noch nicht immer so wahrgenommen. Und dann haben wir am Anfang für diese Kinder, die wir erst betreut haben, diese ersten Jahre, auch Schulen ausgesucht. Also staatliche Schulen. Und es war natürlich bei den Eltern kein Geld da, dass sie Schulgeld bezahlen konnten. Ja, der Kindergarten war frei. Und dann haben wir für die ersten 30 Kinder damals das Schulgeld auch übernommen. Das haben wir dann ein paar Jahre gezahlt. Und dann gingen ja immer mehr Kinder durch den Kindergarten, dann in die Schule. Dann mussten die Eltern eben gucken, wie sie klarkommen. Oder sie haben von uns eine kleine Unterstützung bekommen. Ja. So hat sich das mal alles entwickelt. Und ja, wie gesagt, und dann kam diese Humla-Geschichte dazu, diese große Schule dort oben. Und das kam so, bei der Dolma war ein Teppichknüpfer, das war ein gebildeter Mann, der war früher Lehrer in Humla, gerade im Nordwesten. Und der ist auch mit seiner Familie runter nach Kathmandu geflüchtet vor den Maoisten, weil die hatten alle Angst, ihre Kinder werden zu Kindersoldaten erzogen und so war es ja auch. Und da sind über 100 Kinder sind mit nach Kathmandu gekommen. Und für dieser Mann, Kumar ist sein Name, der hatte in seiner Wohnung schon bereits, der hat 5 eigene Kinder und 12 Kinder aufgenommen von Humla. Aber es ging ja, die Wohnung platzte aus allen Nähten. Und da hat er mich gefragt, ob ich ihm helfen könnte. Es ist ja wahnsinnig viel. Und dann habe ich natürlich ihn mit Geld unterstützt und wir haben dann nach einer anderen Bleibe gesucht. Und dann haben wir ein Haus gefunden, ein großes Haus, und da konnte er dann da einziehen mit diesen 12 Kindern, seinen eigenen 5 Kindern. Und wir waren insgesamt, nachher hatten wir 24 Kinder in diesem Haus, alle von Humla. Und die sind dort aufgewachsen, wir haben die Schule bezahlt, wir haben natürlich die ganzen Lebenshaltungskosten bezahlt. Er hat dann nicht mehr in der Teppichfabrik gearbeitet, sondern war dann der Hausvater quasi mit seiner Frau zusammen, hat diese Kinder betreut. Und das ging etliche Jahre so. Und bis wir eben oben dieses Hostel gebaut haben und die Maoisten, das war inzwischen, hatte der König abgedankt, die Maoisten, das war alles irgendwie, hatte sich die Regierung, alles hatte sich geändert, haben wir daran gedacht, dass wir die Kinder, und oben hatten wir eine gut funktionierende Schule in Humla, dass wir diese Kinder aus dem Kinderheim wieder zurückführen nach Humla. Was gar nicht einfach war, die waren ja natürlich jetzt an dieses Leben in Kathmandu gewöhnt. Aber es ist eine ganze Gruppe Kinder, 12 Kinder, 12, 13 Kinder, sind zurückgegangen nach Humla und haben dort ihren Abschluss gemacht. Es haben inzwischen schon über 250 Jugendliche ihren Abschluss gemacht, ihr Abitur quasi, ja, oben in der Schule. Und 5 von diesen Kindern sind als Lehrkraft und Hilfskraft oben in Humla tätig, in der Schule. Also das, was ich mir vorgestellt habe, ist tatsächlich dort eingetreten. Ja, ganz
Voll
toll.
schön.
Ja.
Warum glaubst du, ist jetzt diese Nepal-Projekte, warum sind die, die du ins Leben rufst, so magnetisch? Also, es
Ja.
gibt viele Hilfsprojekte, aber
Ja.
warum
Ja.
deine, ist, die haben irgendwie eine Magie. Was
Ja.
steckt
Also
da?
ich weiß, ob das jetzt mit Dolma zusammenhängt. Das ist eine ganz gläubige Buddhistin und wir unterstützen ja auch ein Kloster mit 80 Kindermönchen schon seit vielen Jahren. Also was wir machen oder was von uns kommt, also wir setzen ihnen keine deutsche Kappe auf. Überhaupt nicht. Ja? Im Gegenteil, wir versuchen das so zu machen, wir gehen da so ein bisschen ja mehr so in ihre Kultur rein und wie das laufen soll. Vielleicht hängt es damit zusammen. Vielleicht habe ich auch einfach durch die vielen Freundschaften mit den Menschen, die ja von Anfang an mit mir praktisch das zusammen machen, ja, vielleicht Glück gehabt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich wundere mich auch immer, wenn ich wieder lese, oh, ich habe eine Schule in Nepal gebaut. Wo ist die gebaut? Wie läuft die? Ich höre nie wieder was davon, ja. Und bei uns, ich mache ja jedes Jahr diesen Nepal-Abend und mache jedes Jahr, machen wir uns die Mühe und machen einen neuen Dia-Vortrag, ganz neu. Und dann kannst du richtig die Entwicklung sehen, wie das früher war und wie das jetzt, was da jetzt draus geworden ist. Und da hat sich schon wirklich einiges getan, ja. Vielleicht kommt es auch daher, weil ich das mehr oder weniger hier so alleine so mir ausdenke, oder? mit meinen Freunden in Nepal. Und es reden mir keine 30 Leute rein, was ja oft in Vereinen ist, ja. Aber das ist bei mir ein bisschen anders. Ja. Ich gebe das bekannt, was ich machen will oder was wir verändern müssten oder was Neues gemacht werden muss. Und sie sind immer alle damit einverstanden.
Ja, das ist so schön.
Ich habe keine Widerstände und das ist natürlich auch toll, ja.
Kannst du uns mal einen Ausblick geben, wo, also jetzt kurz einfach eine Zusammenfassung, wie steht Nepal denn jetzt gerade da? Also Krieg ist da, glaube ich, jetzt nicht mehr.
Nee, das ist nicht
Staat
mehr.
ist mehr auf Bildung aus. Wie ist gerade der aktuelle Stand und wo kann es hingehen? Wo siehst du noch Projekte? Was kann man noch machen?
Ja, Projekte kann man natürlich immer machen. Man kann ja alles. Es gibt viele Behinderte da. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie die leben müssen. Ja, auch da macht der Staat nicht viel. Der Staat sorgt nicht für seine Kinder. Das muss man einfach sagen in Nepal. Da werden natürlich inzwischen Straßen gebaut. Dann ist ja dieses große Erdbeben 2015 gewesen, was ja vieles wieder zunichte gemacht hat. Wir haben Glück gehabt. Gar nichts ist bei uns passiert. In den Gebäuden, die wir gebaut haben, nichts. Ja, wir haben damals schon geguckt, dass das Erdbeben sicher gebaut werden kann. Also da müssen ja bestimmte Fugen reingemacht werden in diesen Gebäuden und so. Also das, da haben wir riesiges Glück gehabt. Ja. Aber Nepal sorgt wirklich nicht für seine Kinder. Die werden alle außer Landes geschickt. Jeder will abroad gehen. Jeder will nach Kanada, Amerika, in englischsprachige Länder eben, auch England, wo sie erstmal vielleicht studieren, alle wollen sie studieren natürlich, ja. Mit der schlechten Schulbildung in Nepal ist es gar nicht möglich oder einigen wenigen nur möglich. Die müssen dann länger natürlich auch studieren. Ich kenne jemanden, die studieren schon 12 Jahre. Ich meine, es muss ja alles finanziert werden, ja. Und dann gibt es eben diese vielen, vielen Arbeiter, die alle hier bei dem Bau der großen Sportanlagen in Saudi-Arabien und wo überall wirklich da gequält werden für Minimallohn, müssen die da arbeiten. Und die Nepalesen lassen sie gerne außer Landes gehen, weil die Devisen dann nach Hause geschickt werden. Ja. Ich habe das richtig gesehen, dass sie richtig bei Immigration in dieser Abteilung wurden sie ja richtig rausgejagt. Jetzt geht mal weg, also los, 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 wie Herdenvieh. Ich fand das schrecklich. Ja.
Und
Und
warum ist das so?
ja, das ist die Art der Nepalesen ist manchmal auch ein bisschen rau, auch mit den Kindern und so. Sind trotzdem liebevolle Eltern, die also viele große Familien haben alle. Aber eigentlich geht es nur ums Geld verdienen. Sie möchten Geld verdienen, sie möchten ein Haus haben. Sie haben natürlich keine Altersversicherung. Es gibt es nicht in Nepal. Es gibt keine Versicherung, dass du deine Eltern absichern oder dich selber absichern kannst. Das gibt es nicht. Und die Kinder sind ihre Altersversicherung. Und in Nepal haben sie nicht so viel Arbeit, dass sie dort Geld verdienen können. Und wenn, ist der nepalesische Rupee steht ja nicht gut da. Und dann außer Landes. Und da bringen sie Geld, schicken das Geld rüber. Devisen kommen ins Land. Da kann der Staat viel mit anfangen. Vor allen Dingen können die wirklich was zu sagen haben, die Politiker, die können sich richtig bereichern. Und so ist es leider in Nepal. Es ist alles nicht sehr gesund, ist das, will
Okay.
ich nicht. Und es
Jetzt.
ist ein traumhaftes Land. Es ist wunderschön da, ja. Es ist ein reiner Agrarstaat, ja. Die Landwirtschaft überall. Es sind ja auch tolle Terrassen, die da bis in große Höhen reingebaut sind. Also die können da richtig mit umgehen. Wunderbar ist das, ja. Aber also sie leben wirklich an der Armutsgrenze. Ist leider so. Man sieht das ja jetzt auch mit den ganzen Bergsteigern. Die werden doch alle nur ausgenutzt. Die Agenturen zahlen auch ihren Leuten nicht genug Geld. Ja, die haben vielleicht 2, 3 Monate im Jahr zu tun, dass du da in den Himalaya gehen kannst und Expeditionen machen kannst. Und was machen sie die übrige Zeit? Schlimm, ja. Aber gut, das ist eben, habe
Bist
ich
du auch
gesagt.
mit dem Staat dann in Kontakt? Also kriegst du auch von ihnen manchmal so Ideen, was du noch für Projekte an den Staat
Also
bringst?
ich habe gerade mit dem Humla-Projekt, da hatten wir, also da ist mir gedankt worden dafür, ja, auch vom Staat. Und eben auch diese Auszeichnung, die dieses Projekt dann bekommen hat. Und das wurde schon richtig beobachtet und angenommen. Und dann haben wir ja auch da oben ein Geburtshaus gebaut. Und dieses Geburtshaus ist so ausgestattet und so eingerichtet, dass jetzt, da war eine Abordnung vom Staat da, das sind ja dann mehrere hohe Regierungsbeamte, die sich das angucken. Also wir haben jetzt Ultraschallgeräte bekommen, also wir haben eine Hebamme, die von uns bezahlt wird, die das leitet dort oben. Und das wurde also auch sehr wohlwollend angenommen und als Klinik quasi bezeichnet jetzt, ne? Also, das sind diese Geschichten, die der Staat dann annimmt. Und dann diese Dorfschule, die ich unten im Kathmandu-Tal gebaut habe, eine kleine Schule für 120 Schüler. Da war auch keine Schule damals, 2003. Und das ist auch eine staatliche Schule. Und dann habe ich viel Geld gegeben in eine andere große Highschool, die mit anderen Organisationen zusammengebaut wurde. Und da habe ich ein großes Labor mit eingerichtet, eine Bücherei groß. Also es waren ja Tausende von Euros, die da reingelaufen sind. Auch eine staatliche Schule. Alles, also alles, was wir machen, da geht der Staat rein und es gehört dem Staat. Und wir machen nichts Privates. Das habe ich festgestellt, das ist das Beste. Weil letztendlich ist der Staat doch da, der dann das unterstützt und für gut befindet und dann kann es auch genutzt werden. Ne?
Ja.
Alle privaten Sachen, das sind so elitäre Geschichten, das läuft einfach gar nicht gut.
Und hat der Staat aber auch von sich aus Projekte, die er startet, oder ist es jetzt?
Der Staat natürlich, der macht, also auch nach diesem Erdbeben sind ja also Riesensachen wieder aufgebaut worden. Das macht er schon, ja. Und der Straßenbau, die machen auch viel im Straßenbau. Aber Nepal ist eben so ein Land, da ist so ein Straßenbau gar nicht so einfach. Du kannst es nur in Kathmandu, kannst du irgendwas machen, aber auch dort sind die meisten Straßen ganz enge Gassen. Ja, da kann man nichts machen. Nee. Und aber die Ringroads und was sie so haben oder Autobahnen, das versuchen sie, Autobahn, also eine Straße weiter weg, das versuchen sie also hinzukriegen.
Ja, schön.
Ja. Also, ja, wie
Das ist
gesagt.
ich finde es wirklich so, so schön, deine es ist für dich alles völlig normal, ich glaube, weil halt es einfach deine Bestimmung ist. Und du zeigst uns, man muss das nicht mit jungen Jahren finden oder suchen,
Nee.
sondern
Nein, muss
da ist
man nicht.
es da. Und ich,
Ja,
ja, das ist auch so
man
dein.
kann immer was machen, Desiree, immer. Was man, glaube ich, haben muss, ist einfach ein bisschen, ja, Unternehmensgeist oder Lust dazu oder eine Idee. Du brauchst natürlich eine Idee. Die braucht man. Und aber das hat sich ja alles dann aus dieser einen Idee, einen Kindergarten zu haben in Nepal, hat sich alles andere entwickelt, ja. Das ist
Also mal einfach anfangen und dann kommt der Rest.
ja.
Voll schön. Du hast bestimmt ein Spendenkonto, du hast bestimmt noch andere Dinge. Was können jetzt interessierte Menschen tun? Können sie mal mit dir mitfliegen nach Nepal? Bringt das was? Oder ist es besser, lieber
Ja,
zu
die
spenden?
können ja, jeder kann nach Nepal fliegen, es ist ein tolles Land, ja. Und wenn ich da bin, bin ich ja gerne, jetzt gehen auch mehrere Leute mit. Und da bin ich gerne bereit. Natürlich guck dann mal nach einem Hotel, wo sie dann unterkommen können oder vermittel mal einen Guide. Das kann ich ja auch machen. Aber ansonsten bin ich ja kein Reiseunternehmen. Aber die können natürlich gerne unsere schönen Projekte, die in Kathmandu sind, nicht weiter weg. Also da sind ja Kindergärten, die Behinderten, das Behindertenheim, was wir schon seit vielen Jahren unterstützen. Und das kann man angucken. Und man kann natürlich, wenn man weiter weg wandern möchte, nach Humla wandern. Oder man kann ins Solukhumbu gehen, ins Everest-Gebiet und geht mal bei unserer Apfelwiese vorbei. Ja? Das ist ja jetzt mein letztes wunderbares Projekt. Und da bin ich ganz glücklich drüber. Das ist so schön da. Ja? Da haben wir jetzt eine große Küche gebaut auf dem Gelände als Suppenküche für die Kinder in der nahegelegenen Schule. Die kriegen da jetzt auch einmal Essen. Ja, da fängt jetzt wieder was Neues an.
Das ist
Ein
so
ganz
cool.
tolles Gebäude, was da gebaut wird. Und so geht es immer weiter. Ich weiß auch nicht. muss
Das ist
wahrscheinlich
so
so
cool.
sein. Ja.
Wir packen auf jeden Fall das Spendenkonto auch in die Beschreibung. Also ich denke,
Und dann
jeder
habe ich eine
ist
Website,
gut. Ne?
haben wir auch. Oder in die Website kann jeder gehen, natürlich sich das angucken. Ja, freue ich mich. Ja,
Genau,
schön.
sag mal kurz, wie die Webseite heißt.
Nepalschulprojekt.info.
Genau, nepal-schulprojekt.info.
Ja.
Perfekt. Da sind auch übrigens alle Projekte, die schon waren und die noch, ja, die auch jetzt gerade aktiv sind, sind da aufgelistet. Ich glaube,
Alles,
es sind
alles
nicht
ist.
alle, weil du hast jetzt von noch mehr gesprochen.
Ja, es gibt ja auch, das gibt ja auch durchaus Projekte, kleinere Projekte, ja. Es gibt Projekte, wo man Behinderten oder Leuten, die Operationen brauchten, denen wir auch geholfen haben. Dann gibt es einzelne gute Schüler, die wir also in andere gute Schulen geschickt haben. Einer zum Beispiel, das ist ja überhaupt mein großer Vorzeigejunge, also der ist jetzt an die 30 und den kenne ich schon als kleinen Jungen und der war anfangs auch bei uns mit im Kindergarten, ging dann aber schon in die Schule, was wir bezahlt haben. Wir haben von Anfang an ihn schulisch unterstützt und haben ihn nachher in eine Boarding School geschickt und das ist unser Ramesh. Und unser Ramesh ist tatsächlich jetzt stellvertretender Highschool-Schulleiter und Lehrer seit vielen Jahren. Also eine wunderbare Karriere und macht in seiner Freizeit ganz genau das, was wir angefangen haben damals mit dem Kindergarten. Er fördert lernschwache Kinder, die kommen alle zu ihm in die Wohnung und die werden dann abends, gibt er 2 Stunden Unterricht für die. Und ja. Und der kommt jetzt auch, ist auch in der Website schon drin und er ist ausgezeichnet jetzt worden von seiner Highschool, vom Staat. Das ist natürlich toll. Also das, und so gibt es einige. Das sind so einzelne Projekte, ja. Und die man eben aber auch lange begleitet hat.
Ja,
Und dann kommt
super
sowas raus, ja. Toll. Bin ich ganz
schön.
stolz drauf, ja.
Toll. Toll. Also, ich. Oh. Danke,
Komm mal
danke.
nach Nepal, Desiree. Komm mal nach
Ja,
Nepal.
also, es ist jetzt immer noch mehr aufgekeimt. Mal schauen,
Ja,
was dann soweit
das lohnt sich.
Das
Es
glaube
lohnt
ich.
sich, es ist ein schönes Land und ja, es gibt viel zu sehen und man hat einfach irre viele Eindrücke. Und es verändert, glaube ich, das Leben eines jeden. Wenn wir jetzt unser Nepal-Abend, da sind ja alles meistens Nepal-Reisende, die kommen dann. Die wollen sich wieder nach Nepal zurückversetzt fühlen, glaube ich, durch den Dia-Vortrag. Ja, das ist auch schön. Am 15. ist der, am 15. September.
Ja.
Noch haben wir ein paar Plätze frei.
Der ist immer voll. Also,
Immer voll, knallevoll.
wissen, ne? Ebersbach ist eine Kleinstadt in der Nähe von Stuttgart. Und dieses Projekt, also Nepal-Schulprojekt, das ist so eine Institution, ein fester Bestandteil. Und wenn Astrid einlädt zum Nepal-Abend, die Tickets, die Plätze, die sind ratzfatz weg und da kommen Menschen aus weiter weg, weil sie eben die Infos haben wollen. Und natürlich gibt es dann auch nepalesisches Essen und das, also ich habe schon so viel gehört, ich war selber nicht dabei, weil ich seit 18 nicht mehr dort wohne, aber mal schauen, vielleicht klappt es bald mal.
Vielleicht klappt es mal, ja. Also deine Eltern waren ja auch da, aber deine Mutter war es, glaube ich, zu voll. Es war proppenvoll damals. Wir haben müssen, dann mussten das jetzt auch ein bisschen runterfahren und ein bisschen einschränken, damit wir noch Platz haben, ja. Und es sind ja auch, ist ja auch nicht gut, wenn es so voll ist. Also man muss ja die feuerwehrtechnischen Bestimmungen und die Regeln muss man ja auch einhalten. Und das machen wir jetzt alles, dass das alles genau eingehalten wird, ja.
Sehr schön.
Ja.
Vielen, vielen Dank, liebe Astrid, dass du hier warst im Podcast. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Arbeit.
Danke. Das war schön, ja.
Hat dir der Podcast gefallen? Dann teil ihn mit deinen Freundinnen, mit deinen Business-Besties und deiner Community auf Instagram, tag mich auf jeden Fall desiree.benke und Bewerte bitte mit 5 Sternen diesen Podcast hier auf Spotify und auf iTunes. Da geht's auch. Dann werden einfach noch viel, viel mehr wundervolle Liederinnen aktiviert und bekommen diese Inhalte. Vielen, vielen Dank für dein Sein. Hau rein und schein. Deine Desiree Benke.